Der Katechismus oder die 10 Gebote. Und zwar natürlich wie immer nach dem äußeren und inneren Sinn erklärt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns gerade auch über dieses Thema hier unterhalten, aber vielleicht kann ich heute noch einmal deutlich machen, was die 10 Gebote eigentlich sind, wie wichtig sie sind und wie sie die Grundlage für die ganze Religion sind, auch für alle Verbindung zu Gott und für alle Seligkeit. Natürlich kann man sagen, dass es ja gar nicht unbekannt ist etwa, dass man nicht morden soll, die Ehe brechen, stehlen, falsches Zeugnis ablegen und so weiter. Das sind ja auch bürgerliche Gesetze, nicht? Also, aber wir werden heute hören, dass es nicht nur bürgerliche sind, sondern dass diejenigen, die dagegen verstoßen, also nicht allein gegen ihren Nächsten sündigen, also das heißt an die einzelnen Mitbürger und die Gesellschaft an sich, sondern, und das ist das Wesentliche, auch gegen Gott. Und deshalb wurden diese Gesetze infolge ihrer Verkündigung durch Jehova auf dem Berg Sinai zu Gesetzen der Religion. Und was ist 10 und 10 Gebote? Wir wissen, dass das alles bedeutet, alles der Religion. Denn die 10 Gebote waren auch schon beim israelitischen Volk das Heiligste des Heiligen. Und weil sie in einem kurzen Abriss alles zusammenfassten, was zur Religion gehört und eine Verbindung, und darauf kommt es an, eine Verbindung Gottes mit dem Menschen und des Menschen mit Gott bewirken. Sie enthalten alle allgemeinen Vorschriften der Lehre und des Lebens, also alles, was zum Glauben und zur Nächstenliebe gehört. Darum werden die 10 Gebote Bund oder auch Zeugnis genannt. Bund, weil es verbindet, Zeugnis, weil es die einzelnen Bestimmungen des Bundes bekräftigt. Aus diesem Grunde sind es auch 2 Tafeln, von denen die eine Gott, die andere den Menschen betrifft. Die Verbindung geschieht vom Herrn aus freilich unter der Voraussetzung, dass der Mensch tut, was auf seiner Gesetzestafel steht. Das ist natürlich sowieso immer die Voraussetzung. Wenn man die 10 Gebote hat, aber tut nicht danach, ist das natürlich dann verloren. Und warum ist es so? Der Herr ist nämlich allzeit gegenwärtig und will in dem Menschen Wohnung nehmen, also in ihn eingehen. Dieser, also der Mensch, aber soll sich aus der ihm vom Herrn verliehenen Freiheit öffnen. Gemäß dem Wort des Herrn, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem gehe ich ein und halte das Abendmahl mit ihm und er mit mir. Da nun die Gottes- und Nächstenliebe das Ganze des Wortes darstellen und die erste Tafel der 10 Gebote in kurzer Zusammenfassung das Ganze der Gottesliebe enthält, die zweite Tafel aber das Gesetz der Nächstenliebe, so folgt, dass sie tatsächlich alles enthalten, was Sache der Lehre und des Lebens ist. Und weil wir 2 Tafeln haben, werde ich heute also nur die erste Tafel behandeln und dann nächstes Mal die zweite. Es wäre jetzt auch schade, das so zu komprimieren. Besser ist, wir lassen uns Zeit, die Dinge wirklich zu reflektieren, auch zu überlegen, was bedeutet es für unser Leben, das ist ja immer wieder hier, dieses, sagen wir, Seminarkonzept, dass man nicht die Lehre als solche hier sich nur betrachtet, sondern jetzt, wo wir ja schon lange Erfahrung mit der Religion, mit der Lehre, mit der Verbindung zu Gott haben, zu sagen, was ist davon für uns relevant, was haben wir schon durchgeführt und so weiter. Das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben vor meinem Angesicht. Keine anderen Götter. Wir haben hier immer den natürlichen und buchstäblichen Sinn, den geistigen Sinn und den himmlischen Sinn. Wir werden sehen, dass bei uns das schon der eine Sinn in dem anderen schon erfahrbar ist und erfahrbar war. Also die Sinnebenen werden hier zwar getrennt in der Darstellung, aber wir werden sehen, dass es uns auch nicht unbekannt ist, der geistige und der himmlische Sinn. Schauen wir uns also hier keine anderen Götter haben näher an. Im natürlichen oder buchstäblichen Sinn ist unter diesem Gebot zu verstehen, dass man niemand außer Gott und nichts als das von Gott Ausgehende über alles lieben soll. Denn jede Person oder Sache, die der Mensch über alles liebt, ist für ihn Gott. Wer aber sich oder auch die Welt über alles liebt, dem ist sein Ich oder die Welt Gott. Menschen dieser Art erkennen daher in ihrem Herzen keinen Gott an. Bleiben wir im Augenblick mal bei diesem natürlichen Sinn. Es scheint einfach zu sein im Verständnis, aber ich glaube, wenn wir uns in uns hineinblicken, dann sehen wir, dass es nicht so einfach zu verstehen oder nachzuempfinden ist. Niemand außer Gott und nichts als das von Gott Ausgehende über alles zu lieben. Was heißt über alles lieben? Wenn wir so ganz bei uns sind, wenn wir beispielsweise unseren Gedanken nachgehen, wenn wir träumen oder wenn wir, sagen wir, unsere Gefühle beobachten, dann werden wir erkennen, dass wir doch sehr durchsetzt und überlagert sind von sehr vielen Gedanken, die entweder die Welt oder unsere Zukunft oder das, was wir eben gerade erlebt haben oder vielleicht die Filme, die wir gesehen haben und so weiter, dass diese Dinge doch sehr unseren Verstand oder unsere Gedanken oder auch unser Herz durchziehen. Wir denken vielleicht, die Kinder haben, an das Fortkommen ihrer Kinder oder vieles. Überlegen wir einfach mal, was spielt sich in uns ab, gedanklich und auch gefühlsmäßig. Und was ist Jesus, Gott, also das göttlich-menschliche für uns? Ist es leicht, eine Zwiesprache mit Gott zu halten für uns? Können wir es ertragen? Ist unser Herz weit genug, um ihn wirklich in uns zu empfinden, aufzunehmen und auch zu halten? Ich meine jetzt zu halten im Herzen. Also zum Beispiel die, die Erfahrung haben mit Meditation, die können es bestimmt sehr gut, sie haben es geübt und trainiert. Die, die das nicht machen, für die ist es vielleicht zum Teil auch direkt etwas neu. Worauf ich also hinaus will, ist eigentlich, was heißt über alles lieben? Lieben ist ja immer auch etwas, was man anziehen will, was man nicht abstoßt, sondern anzieht. Das heißt, ist es einem zu anstrengend, sich in Gott zu versetzen zum Beispiel? will man es möglichst nur kurze Zeit machen. Nicht, dass ich das jetzt alles sage, weil es schlimm wäre, wenn es nicht so ist. Man müsste nur sich halt klar machen, was heißt für jeden von uns über alles lieben. Denn das, was man über alles liebt, das will man immer bei sich haben. Daran will man immer denken. Da ist man immer im Gefühl mit verbunden. Das heißt, man empfindet es als schade, wenn man keine Gelegenheit hat, an Gott zu denken, ihn in sich zu empfinden. Das heißt, wenn es nur hier und da mal vorkommt, dass wir uns überhaupt Gott zuwenden, weil wir so überlagert und durchdrungen sind von allen möglichen, der Welt und uns selbst und was so passiert, dann sind wir eben noch sehr auf dem Weg, will ich nur sagen. Alles nicht schlimm, also ich sage es deshalb nicht, sondern nur, weil wir ja heute eine Art Seminar machen, wo es darum geht, sich über diese Dinge klar zu werden, sie zu reflektieren. Und wenn wir spüren und merken, dass wir da noch weit entfernt sind, dann ist es gut, wenn man sich die Zeit nimmt, bei ihm zu sein und auch zu beobachten, seine Gedanken und Gefühle, ob es so ist, dass es uns schwerfällt. Und wenn es uns schwerfällt, dann muss man es üben. Tatsächlich muss man es üben. Und aus Erfahrung ist es so, dass es Zeiten gibt, wo es einfacher ist und Zeiten, wo es schwerer ist. Das also hier zu dem ersten Absatz. Über alles zu lieben. Ja, dann ist ja im zweiten Satz, wer aber sich oder auch die Welt über alles liebt. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Wenn wir uns beobachten, worüber wir sprechen, dann werden wir feststellen, was uns beschäftigt. Das heißt, es ist einfach eine Möglichkeit der Beobachtung. Worüber sprechen wir immer und gerne und überhaupt? Das ist es, wovon unser Herz voll ist. Wie gesagt, das sind alles immer nur Hinweise, sich selbst zu beobachten. Es ist schwer allerdings in unserer Zeit heute mit anderen Menschen über Gott zu sprechen, denn andere Menschen wollen das nicht hören, meistens. Denn wir sind ja nicht in einer Gemeinschaft, wo wir gern über Gott sprechen, sondern wir sind mit allen möglichen Menschen zusammen. Aber wenn man auch nicht darüber immer sprechen kann, so kann man aber doch so in dieser Richtung denken. Und da, wo es möglich ist, die Gespräche so indirekt dahin lenken, dass doch das Göttliche, was einem im Herzen ist, so ein bisschen rauskommt. Und was natürlich noch besser wäre und am allerbesten und vielleicht auch am allerschwersten, das ist es, die Liebe Gottes zu leben, wenn man nicht darüber sprechen kann. Also Gutes zu tun. Denn da muss man sich auch nicht zurückhalten. Da hat niemand was dagegen. Also das wäre eine andere Art der Ansprache. Und das ist deshalb am schwersten, weil gerade so Menschen wie wir, die wir doch sehr in der Lehre verhaftet sind und sehr die Lehre lieben, es manchmal noch so sehr getrennt ist. Und tätig zu sein in der Liebe und gleichzeitig in der Lehre zu stehen, das ist eben für die meisten nur dann möglich, wenn sie wirklich wiedergeboren sind. Das heißt, wenn hier keine Trennung mehr vorliegt. Also, das ist jetzt eine große Einleitung gewesen für diesen ersten Absatz. Das geht natürlich nicht immer so. Aber damit ist irgendwo klar gemacht, dass es darum geht, wirklich nach innen zu gehen und zu schauen, wo stehe ich? wo stehe ich wirklich, ohne dass ich mir hier was vormache. Und ich muss mir auch nichts vormachen. Es ist nicht so, dass der Herr sagt, du sollst das so unbedingt machen. Jeder hat seine Zeit. Aber man sollte es vielleicht wissen, damit das Bedürfnis, das im Herzen ja immer da ist, auch ins Bewusstsein steigt und man Wege sucht, es dann umzusetzen. Also nur die ganz in der Eigen- und Weltliebe sind. Das sind die Menschen, die in ihrem Herzen keinen Gott anerkennen, weil sie eben nur sich selbst sehen. So, jetzt schauen wir uns den geistigen Sinn an. Da heißt es, nach dem geistigen Sinn dieses Gebotes soll man keinen anderen Gott als den Herrn Jesus Christus anbeten. Denn er ist niemand anders als Jehova, der in die Welt kam, um die Erlösung zu bewirken, ohne die weder Mensch noch Engel hätten gerettet werden können. Außer ihm gibt es, wie aus zahlreichen Stellen im Wort erhellt, keinen anderen Gott. Also, wir gehen jetzt hier von der Bibel aus, vom Wort Gottes. Sowohl vom Alten als auch vom Neuen Testament. Keinen anderen Gott als den Herrn Jesus Christus. Nun werden viele auch durchaus in unseren Kreisen sagen, ja, aber die, die jetzt eine andere Religion haben, haben die denn nun nicht die gleichen Chancen? Wir wissen, dass sie die gleichen Chancen haben, dass sie, wenn sie nach den Gesetzen und Bestimmungen ihrer Religion leben, im Himmel belehrt werden oder in der geistigen Welt vielleicht, könnte man eher sagen, und dann belehrt werden, wer Gott ist, Jesus Christus. Das ist sehr wichtig, weil Jesus Christus der Mensch gewordene Gott ist, der, mit dem wir überhaupt nur in Verbindung treten können. Denn in eine unschaubare Kraft und Macht können wir keine Verbindung aufnehmen. Und genau das werden dann auch diese guten Menschen anderer Religionen auch erfahren und werden sich dann zu Jesus Christus wenden. Nach dem himmlischen Sinn des ersten Gebotes ist Jehova der Herr, der Unendliche, der Unermessliche und Ewige, der Allmächtige, Allwissende und Allgegenwärtige, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, der da war, ist und sein wird, die Liebe und Weisheit oder das Gute und Wahre, folglich das Leben selbst, mit einem Wort der Einzige, der Ursprung aller Dinge. Wir hatten, wenn ihr euch erinnert, in den ersten Seminarteilen von der Unendlichkeit Jehovas schon gesprochen, auch von der Unermesslichkeit und Ewigkeit, dass er der Allmächtige ist, der Allwissende und Allgegenwärtige. Wobei dieser Umstand für uns in der Vorstellung, auch im Gefühl, dass er der Allgegenwärtige ist, dass er immer bei uns ist, dass die göttliche Vorsehung dadurch erst möglich ist, dass wir von ihm getragen, gehalten, geführt, erlöst werden. Dass er der Erste und der Letzte dadurch, dass er in die Welt gekommen ist, bis in das Letzte, dass er der Anfang und das Ende ist, dass er immer war und sein wird, und dass er die Liebe ist, welch wunderbare Sache und Weisheit, bei ihm allerdings unterscheidbar eins, das Gute und Wahre, Folglich also das Leben, das wir aufnehmen, da wir kein Leben aus uns haben. Wir sind nur Aufnahmegefäße des Lebens. Mit einem Wort, dass er wirklich der Einzige ist. Das einzige Leben. Der Einzige. Der Ursprung aller Dinge. Wenn man nochmal zum natürlichen Sinn kommt, unter diesen Worten des ersten Gebotes, also im natürlichen Sinn, das heißt im buchstäblichen Sinn, ist auch zu verstehen, dass man keine Götzen, also zum Beispiel Schnitzbilder oder sowas, oder verstorbene oder lebende Menschen als Götter anbeten soll, was tatsächlich in Asien und in verschiedenen benachbarten Ländern geschehen ist. Nicht jetzt, sondern zur Zeit jetzt des Alten Testaments und so. Vielleicht auch jetzt, ich weiß nicht, wie da die Religionen im Einzelnen sind.